Diese Sendung wird präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns ist Dr. Roland Volz. Er ist der CEO der Solaris Bank und ihr habt es ja mitbekommen, die Solaris Bank ist ein Unicorn. Seit vorgestern, da gab es eine riesengroße Finanzierungsrunde. Über die ganzen Details und Hintergründe sprechen wir gleich. Wir haben gesagt, und ich hoffe, das ist in eurem Sinne, weil Roland eben die Solaris Bank hier mit aufgebaut hat und zum Unicorn-Status verholfen hat, wir sprechen etwas ausführlicher. Deswegen gibt es heute Nachmittag nur ein Interview, das dann aber eben gespickt mit viel mehr Details und viel mehr Fachwissen. Von daher, ich hoffe, in eurem Sinne. Wir gehen sofort rein ins Interview. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Philips und Burn, deinem Partner für Tech Due Diligence. Wir haben bereits mehr als 350 Startups und über 10 Milliarden Euro Funding begleitet und verstehen dadurch, was Tech Companies wirklich hilft. Klares Feedback zu Chancen und Risiken. Mit unseren Tech DDs für Investoren und Health Checks für Startups liefern wir genau das. Trage dich jetzt auf insider.techdd.info ein und erfahre mehr.
Die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
Dr. Roland Volz, CEO von der Solaris Bank.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin mit Dr. Roland Volz verbunden, CEO von der Solaris Bank. Hallo Roland.
Ja, guten Morgen. Ich grüße euch.
Ja, super. Roland, toll, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch erstmal zu der Runde.
Vielen Dank. Das war ein hartes Stück Arbeit und dementsprechend freut es uns natürlich, dass wir das jetzt erfolgreich zum Abschluss gebracht haben.
Ja, Wahnsinn. Also wir müssen mal die Details, glaube ich, durchgehen. Es gab ja neulich schon mal ein Pre-Announcement von deutschen Startups. Sie haben das vorab angekündigt. Da hattet ihr noch dementiert. Ich bin nicht das im Vorfeld nochmal durchgegangen. So ganz falsch lagen die nicht. Ne? Ihr seid auf jeden Fall erstmal ein Unicorn. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, mit einer Bewertung jetzt von 1,4 Milliarden sind wir ein Unicorn. Das ist eine tolle Leistung und sicherlich ein toller Meilenstein, auf dem man jetzt die zukünftige Entwicklung aufsetzen kann.
Mhm. Kannst du mal vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die euch nicht, weil ihr seid ja ein bisschen ein besonderes Startup, ihr habt ja einen sehr interessanten Approach. Kannst du den mal beschreiben? Was macht euch so besonders?
Ja, die Solaris Bank fokussiert auf B2B. Ja, das heißt, wir stehen jetzt nicht im B2C-Unternehmen selbstständig immer überall in den Medien im Vordergrund, sondern es sind unsere Partner, die für die einzelnen Endkunden sicherlich sehr bekannt sind. Ja, da ist ein Trade Republic zu nennen, da ist ein Vivid zu nennen, vielleicht ein Penta im SMI-Bereich. Das sind die Firmen, die auf der Solaris Bank Plattform aufsetzen und die dementsprechend unsere Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Und kannst du zu diesen Produkten und Dienstleistungen noch mal was sagen? Das ist ja so Embedded Banking, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, ihr habt eine Unzahl an APIs. Das finde ich total spannend.
Ja, das ist eben genau unser USP. Wir haben eine Tech-Plattform, die über 450 APIs dann die Integration von unterschiedlichsten Bankdienstleistungen in deren Angebot ermöglicht. Und genau das ist Banking as a Service oder Embedded Finance oder Contextual Finance, so kann man das nennen. Und ein Kunde merkt es dann oder kann es nutzen, ich sage mal jetzt in der Samsung-Kooperation beispielsweise, da kannst du über dein Samsung-Endgerät dann eben Samsung Pay aktivieren und Samsung Split Pay, das heißt, man kann dann über das Samsung Handy kann man dann Zahlungen leisten, die man dann später auch nach geleisteter Zahlung dann zum Beispiel in einen Ratenkredit umwandeln kann. Andere Beispiele sind in der Regel fokussiert eben auf eine Kontodienstleistung, wo man dann Transaktionen ausführen kann. Es geht um Karten, virtuelle Karten oder echte Karten, die dann genutzt werden können oder Kredite, die in diesem Zusammenhang immer aber im Endkundenangebot unserer Partner integriert sind.
Ja, und du hast gerade schon von euren Partnern gesprochen. Kannst du mal dieses Wechselspiel? Ich habe mich gefragt, ist es jetzt so, dass ihr quasi in der Bewertung gestiegen seid und eure Begehrlichkeit bei den Investoren gestiegen ist, weil eure Partner erfolgreich sind, oder sind eure Partner erfolgreich, weil ihr so einen guten Service liefert?
Ich glaube, das ist das Schöne am Modell. Es ist eine Win-Win-Situation, weil wir als Solaris, wir haben inzwischen ja jetzt inklusive der 190 Millionen, die wir in dieser Runde eingesammelt haben, 350 Millionen Euro eingesammelt. Und dieses ganze Geld geht eben in den Aufbau der besten europäischen Banking-as-a-Service-Plattform. Und davon profitieren alle unsere Partner, insbesondere eben die in Deutschland agieren, aber jetzt zunehmend auch die eben übereuropäisch agieren. Das heißt, wir haben da die Filialen in Frankreich, Italien, Spanien eröffnet. Wir können lokale IBANs dort ausgeben. Jetzt mit Contis haben wir den englischen Markt mit im Angebot. Das heißt, der Partner, der über die Solaris-Plattform dann seine Produkte und Dienstleistungen an seine Endkunden anbietet, der kann jetzt eben mit uns auch relativ bequem ins europäische Ausland expandieren, hat immer die gleichen APIs und Ansprechpartner, mit denen er diese Leistungen realisieren kann. Und das Schöne ist eben, wir investieren das ganze Geld in die Plattform, das heißt die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, während unsere Partner, die fokussieren sich dann auf die erfolgreiche Bedienung ihrer Zielgruppe. Und in diesem Zusammenspiel partizipiert eben der Partner von dem Geld, was wir in die Plattform stecken. Und wir partizipieren vom Kundenerfolg, der durch unsere besseren Produkte vielleicht auch unsere Partner immer wieder ein Stück erfolgreicher macht. Also eine tolle Win-Win-Situation eigentlich für beide Seiten.
Ihr seid aber ein reines B2B-Modell, ne? Weil ich frage deswegen, ich hatte ja den Jörg Diewald, euren CCO, mal hier im Podcast, im Februar war das, glaube ich. Und da war das Announcement, dass ihr 1 Million Endkunden betreut. Das ist also kein B2B2C-Modell, sondern ihr fokussiert euch tatsächlich nur auf die B2B-Komponente, ne?
Korrekt. Es sind dann natürlich die Endkunden, die letztlich bei uns auf der Plattform landen, aber die Betreuung und die Ownership für diese Kunden, die liegt bei unseren Partnern. Das heißt, natürlich wollen wir weiter wachsen und gerade jetzt eben mit Contis aus europäischer Sicht ganz signifikant. Aber letztlich, wir werden nie irgendwo diese Kunden von unseren Partnern selber angehen oder als Solaris in Wettbewerb treten mit unseren Partnern. Meine Erfahrung ist, dass man da ganz klar differenzieren muss und fokussieren muss. Und für uns ist das eben diese B2B-Komponente.
Ja, apropos deine Erfahrung, du kommst ja von der Deutschen Bank, habe ich gesehen ursprünglich, ne? Vielleicht kannst du mal ganz kurz nur mal das, also als Seitennotiz erzählen, wie ist das denn, wenn man aus der Corporate-Welt plötzlich in die Startup-Welt eintauscht?
Ja, das ist das Schöne ist, dass ich zu Beginn meiner Karriere ja eher in der Anführungszeichen damaligen Startup-Welt unterwegs war, als im Zuge von Internet 1.0 und dem neuen Markt viele interessante Geschäftsmodelle entstanden sind. Da war ich Vorstand bei der Direktanlagebank, der DAB Bank, die heute Teil von Consors ist, und durfte die 1999 an die Börse bringen. Dann war ich Chef von der Mercedes-Bank in Stuttgart, also auch eher ein kleineres Unternehmen und eher unternehmerisch geprägt. Und dann kamen meine 12 Jahre Corporate bei der Deutschen Telekom und der Deutschen Bank. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder zurück bin eher im kleineren Startup-Umfeld. Man hat halt einen direkten Impact der Arbeit. Man spürt, wenn man hart arbeitet, auch das Ergebnis dieser Arbeit. Das ist im Corporate-Umfeld ist das weniger möglich. Da ist sicherlich eine ganz andere Aufgabe und eine vielleicht sogar schwierigere Aufgabe, diese Unternehmen tatsächlich zu verändern, weil sie eben so groß sind.
Hm. Ja, ich finde es ganz interessant, weil der Markus Pertelwiese bei der Penta Bank ist ja auch gerade, der ist quasi deinem Beispiel gefolgt, kommt auch von der Deutschen Bank und ist dort jetzt auch CEO, das ist ja einer eurer Kunden, ne? Und kommt auch aus dem gleichen Umfeld aus Finleap heraus, wenn ich es richtig sehe, ne?
Ja, also Markus Pottelwieser, ja, lustig, ich kannte ihn auch schon bei der Deutschen Bank. Wir sind auch vom Ursprung her, sind wir, glaube ich, beide Schwaben und insofern verbindet uns auch da schon einiges. Markus hat mich sehr gefreut, dass er die CEO-Aufgabe bei Penta übernommen hat. Ich glaube, dass er auch ein sehr, sehr guter Fit ist. Er kennt den Markt sehr gut, er kennt das Umfeld und weiß, wie man dann so ein Unternehmen, was dann wachsen will, wie man sowas skaliert. Also das ist ein perfekter Fit. Und Penta ist in der Tat von der Eigentümerstruktur her auch, Finlieb ist mitten Aktionär. Aber grundsätzlich muss man sagen, trotz der Nähe zu Finlieb arbeiten wir mit allen unseren Partnern immer auf Arm's Length Basis. Das heißt, es ist kein Unterschied, ob Finlieb Aktionär ist bei Penta und bei der Solaris oder nicht. Da behandeln wir alle unsere Partner gleich.
Also das wollte ich auch gar nicht unterstellen, sondern ich wollte vielmehr tatsächlich auf die Rolle von Finlieb generell mal in den Modellen hinaus. Ihr seid ja quasi inkubiert, wenn man so möchte. Ne? Finlieb ist ja eigentlich ein Company Builder, hat sich jetzt ein bisschen umpositioniert, aber vielleicht könntest du mal berichten, soweit du das beurteilen kannst, welche Rolle Finlieb bei euch gespielt hat insgesamt in der Gründung und vielleicht dann auch in der Entwicklung.
Ja, Finlieb war von Anfang an ganz wichtig im Aufbau der Solaris Bank, von der Ideenfindung, von der Finanzierung, von der Partnersuche. Ja, damals waren ja Kollegen mit dabei, wie eben Ramin Nirumand von Anfang, Matthias Sohler, Gerrit Seidel von Yabeo, die auch als Finlieb-Aktionäre dort ganz, ganz mitentscheidend mitgewirkt haben im Aufbau der Solaris und eben uns auch begleitet haben über die Jahre. Und ich würde mal sagen, das Zusammenspiel zwischen mir als CEO und den Kernentscheidungsträgern auf der Finlieb-Seite, insbesondere eben Ramin, denke ich, hat ganz, ganz entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen. Finlieb als Company Builder in der Tat, denke ich, hat diese Marktlücke vor vielen, vielen Jahren und hat diese wirklich sehr erfolgreich und mit vielen Unternehmen, die ebenso erfolgreich sind wie die Solaris, ja, nehmen wir einen Clark oder einen Penta und ja, könnten jetzt 15 aufzählen. Ich glaube, die haben das sehr gut gemacht.
Und vielleicht können wir noch mal kurz über den Wettbewerb sprechen, weil mir ist natürlich dieser ganze Markt, in dem ihr unterwegs seid, ich kenne den eher aus Endkunden- oder Nutzersicht. Gibt es Wettbewerber in Europa? Und vielleicht kannst du damit, du hast ja gerade schon angesprochen, ihr habt Kontist übernommen im Zuge jetzt der Finanzierungsrunde. Also ein Teil des Kapitals wurde eben auch in eine Übernahme in UK investiert. Kontist, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ist es nicht das Kontist aus Deutschland, sondern Kontist mit C geschrieben. Ein, ja, im Prinzip Wettbewerber von euch, ne?
Das ist richtig, das ist das Schöne. Wir haben Kontist identifiziert als idealen Partner zu uns, weil sie eben genauso wie wir von ihrer Value Proposition her Konten und Karten in den Vordergrund stellen. Sie agieren eben mit einer E-Money-License aus England und einer E-Money-License aus Lithuania in Kontinentaleuropa. Insofern haben wir uns da auch schon das ein oder andere Mal beschnüffelt. Aber der komplementäre Fit von Kontist und der Solaris Bank ist entscheidend gewesen, dass wir uns entschieden haben, gemeinsam mit Kontist in die Partnerschaft zu gehen.
Und gibt es in Deutschland andere oder vielleicht auch in Europa andere, sag mal, ähnlich gelagerte Player wie euch? Wird das nochmal ein richtig harter Wettbewerb oder seid ihr da schon auf dem, ich weiß nicht, ist es schon fast ein Durchmarsch?
Also ich, insbesondere durch die Partnerschaft mit Kontist, ist die Solaris in jedem KPI in Europa der Marktführer. Wenn wir es im Sinne der unterschiedlichen Stärken betrachten, dann haben wir als Solaris mit Kontist, wir sind jetzt in den 5 größten Märkten mit lokalen IBANs in der Lage, jeden Partner perfekt zu unterstützen. Wir haben von der Lizenzseite her haben wir die volle Banklizenz in Deutschland. Wir haben die E-Money-License in England und in Lithuania. Das heißt, auch da können wir unsere Partner regulatorisch perfekt unterstützen. Von der Produktseite her ist es so, wie ich ja schon gesagt habe, es ist im Fokus stehen Konto und Karte. Die Solaris bringt dann Kredit, Digital Assets, Zugang zu Wertpapieren mit und Kontist ist, was uns sehr gut gefällt. Die haben ihren eigenen eigenen Prozessor. Dieser Prozessor ist eigentlich auch wieder was, was im Maschinenraum im Hintergrund läuft. Aber immer dann, wenn eine Karte benutzt wird, die Authentifizierung und Freigabe der Zahlung läuft dann über sogenannte Prozessor. Da nutzen wir die Firma SIA aus Italien. Und Contis hat den eigenen Prozessor. Und das ist was, was uns natürlich sehr gut gefällt, weil es uns dann ermöglicht, auch eine tiefere Wertschöpfung in die Solaris reinzuziehen. Dann haben wir auf der Kundenseite eine perfekte Komplementarität. Wir sind stark auch im Bereich der Digital Assets Player. Da ist Contis ebenso stark vertreten. Genauso haben wir die Corporates, die Banken. Also ich glaube, da werden wir uns auch sehr gut die Bälle zuspielen. Einige unserer Kunden haben uns nach dem Announcement sofort gefragt, ja, wann können wir jetzt mit Contis England angehen vom Markt her. Und letztlich dann, wenn man auf die reinen Einnahmen schaut, dann bringt uns die Übernahme mit Contis im nächsten Jahr sicherlich in sechsstellige Millionen Umsatz Nettoerträge. Und das ist dann natürlich auch für die weitere Entwicklung, denke ich, eröffnet es enorme Perspektiven.
Ganz kurz, Roland, sechsstellige Millionen Nettoerträge.
Ja, also über 100 würde ich, also so war das jetzt gemeint.
Oh, Wahnsinn, okay, also sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ich wusste nicht, also Nettoerträge heißt in dem Fall Umsatz, ja?
Genau, also es ist ja im Banking ist das ein bisschen anders, ja. Da werden eben die Provisionseinnahmen und die Zinsnettoerträge werden dann zusammen addiert. Und ich glaube, dass wir da als Solaris Contis gemeinsam sicher um Längen gegenüber jedem Wettbewerber voraus sind. Und das ist eben auch die Wettbewerbssituation, auf die hast du ja auch kurz angesprochen. Ja, es gibt in jedem lokalen Markt gibt's Wettbewerber und das ist in England, in Frankreich, aber es gibt keinen, der jetzt auf europäischer Ebene so aufgestellt ist wie wir. Und dementsprechend, es gibt auch einige kleinere, die jetzt erst begonnen haben, die auch sehen, wie dieser Markt sehr attraktiv ist. Da kann ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du möchtest. Aber von der Größe her, und es ist natürlich schon so, dass wir stellen, das ist die Größe, das heißt die Effizienz und die Skalierungseffekte sind natürlich ganz wichtige Elemente, um dieses Geschäft langfristig nachhaltig erfolgreich zu betreiben.
Ich habe hier im Podcast mehrere Startups schon gehabt, jetzt in der letzten Zeit, zum Beispiel aus dem Logistikbereich oder so, die tatsächlich jetzt anfangen, durch M&A-Transaktionen zu wachsen. Und wahrscheinlich ist es ja für euch jetzt auch gesund, um das mal jetzt gemacht zu haben, um dann zu sehen, ob man diese Märkte vielleicht eben auch auf diese Art und Weise erobern kann, ne?
Ja, das ist für uns jetzt natürlich eine ganz spannende Aufgabe. Ich denke, ich bin sehr erfahren, habe die einige andere Akquisition schon miterleben dürfen, habe erlebt, wie sowas gut gemacht werden kann und wie sowas aber auch ganz schlimm enden kann. Und ich hoffe, dass ich da alles von meinen Erfahrungen in die Waagschale werfen kann, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Es ist insofern, ich nehme da immer den Vergleich her, wir sind beides schnelle, wendige Boote, die versuchen, Geschwindigkeit aufzunehmen und Marktanteile zu gewinnen. Und unser Ziel kann jetzt nicht sein, dass wir uns mit Contis zusammenbinden und beide Boote langsamer machen, sondern wir müssen gucken, wer hat die besseren Komponenten in jedem Boot und wie können wir die auswechseln und dann zum gegenseitigen Vorteil zu nutzen, dass wir beide noch schneller werden. Und wir haben ja Beiboote ausgesetzt, wenn man jetzt mal Frankreich, Italien, Spanien hernimmt, auch die müssen Geschwindigkeit aufnehmen, müssen selbstständig erfolgreich sich am Markt beweisen. Und ich glaube, mit der Logik kann man ein bisschen verstehen, wie wir da jetzt vorgehen werden und versuchen werden, das Beste aus beiden Unternehmen rauszuholen.
Und sag mal, diese Bewertung von 1,4 Milliarden, also nicht, dass ich die jetzt hinterfragen möchte oder in Frage stellen möchte, aber das ist schon fast wie ein Software-as-a-Service-Unternehmen, wie ihr da bewertet werdet, ne?
Ja, das sind wir auch. Letztlich ist das, was wir machen, wir sehen uns ja als Tech-Company eben mit Banklizenz, weil viele unserer Partner gerade die sehr disruptiven neuen Geschäftsmodelle finden das natürlich sehr attraktiv, wenn wir sie dann auch lizenztechnisch unterstützen können. Aber im Kern ist es das europäische Kernbanksystem, was wir gebaut haben, was einzigartig ist, was die Produktion von Kontenkarten als Commodity mit besten Kostenvorteilen anbietet. Und das ist eigentlich Software und Prozesse, die Solaris dort im Kern herstellt.
Und ich hatte, glaube ich, gelesen, dass ihr 35 Millionen Euro Umsatz gemacht habt im letzten Jahr, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da war es ja dann eben, das hatte ich ja hier eben mit Jörg besprochen, die 1 Million Kunden. Kann man das so ungefähr runterrechnen, dass so, ich weiß nicht, 30, wahrscheinlich dann irgendwie 30 bis 50 Euro pro Kunde, ist das so quasi eine Rückrechnung oder ist es eher pro sagen wir B2B-Kunden, dass ihr quasi einfach auf einer fast Pauschale abrechnet? Wie läuft das bei euch?
Ja, wenn man es mal ganz vereinfacht betrachtet, dann ist die Rechnung nicht ganz falsch. Der Teufel steckt da natürlich immer im Detail, weil die Wertschöpfung für die einzelnen Partner sehr unterschiedlich sein kann. Also wenn ich jetzt einen Partner hernehme, der Konto, Karte, Kredit und Digital Assets in Anspruch nimmt, dann ist natürlich die Wertschöpfung viel tiefer, als wenn das ein Partner ist, der Anführungszeichen nur ein Virtual IBAN-Konto bei uns beansprucht. Aber letztlich ist dann, wenn man alles wieder aufrechnet, dann sind wahrscheinlich die 30 bis 40 Euro, ja, wenn man es mal so betrachtet, nicht ganz falsch. Auf lange Sicht gesehen, denke ich, wird es aber fallen. Und das ist eben genau der Punkt. Man muss in der Lage sein, ein Konto im extrem effizienten, ich sag mal, pro Monat auf jeden Fall niedrigen einstelligen Euro-Bereich herzustellen. Und das unterscheidet uns auch zu den traditionellen Playern, den großen etablierten Unternehmen, die ihre Konten, wenn man da einen Durchschnittspreis pro Jahr hernimmt, dann denke ich, liegt der eher im Bereich von 100 Euro, während eine Solaris eben bei einem Bruchteil von diesen Kosten liegt, was eben dank unserer Software as a Service und effizienten Prozesse möglich ist.
Wollte ich gerade sagen, jetzt hört man durch, also digitale Effizienz ist das eine wichtige Thema bei euch und wahrscheinlich, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, dann auch der Ausbau der Wertschöpfungstiefe und des Angebots pro Kunde bei euch, ne?
Korrekt. Also letztlich müssen wir ja für unsere Partner ein komplettes Angebot zur Verfügung stellen, um ihnen die größte Effizienz zu ermöglichen, über uns eben vom KYC angefangen bis hin dann zur Abwicklung von jeglicher Art von Geschäfte als auf europäischer Ebene die perfekte Plattform zu bieten. Und da sind Skaleneffekte natürlich super, super wichtig. Und da würde ich jetzt vielleicht auch kurz mal die Perspektive in die vielleicht 5 bis 10 Jahreszeit-Schiene legen. Wir gehen davon aus, dass in Europa aktuell inklusive England rund 800 Millionen Bankkonten existieren. Und die sind natürlich zum größten Teil im Besitz der, ich sag mal, Sparkassen, Raiffeisenbanken, HSBCs, Deutsche Bank etc.
Also deine
von
alten
denen
Welt.
Wird aber. Genau, der traditionellen Bankenwelt, die über viele Jahre diese Kunden natürlich extrem erfolgreich bedient hat. Wir merken aber, dass die Kundenbedürfnisse sich ein bisschen verändern und eben hingehen zu Ökosystemlogiken. Ja, das heißt, wir diskutieren ja oft, könnte Amazon oder Apple, die großen Big Techs, werden die irgendwann mal Banken sein? Und genauso wie es diese großen globalen Big Techs sind, gibt es auf regionaler Ebene lokale, kleine Ökosysteme, die ganz kundenzentriert, aber sehr erfolgreich agieren. Und für diese alle besteht in der Integration von Finanzdienstleistungen in ihr Angebot eine enorme Chance, zusätzliche Wertschöpfung aufzubauen. Und für die sind wir eben die Solaris, der ideale Partner. Und insofern sage ich jetzt mal von den 800 Millionen Konten, ja, wir haben unterschiedliche Research-Analysen betrieben, auch mit renommierten Instituten, Handelsblatt Research Institute beispielsweise. Und das sagt uns, dass ungefähr die Hälfte dieser Konten über die nächsten 5 bis 10 Jahre verfügbar sein wird, offen ist von der Kundenseite her für Bankdienstleistungen mit traditionellen kommerziellen Marken, also mit den Apples, den Ottos und den Aldis und all diesen Top-Brands, die sehr kundenzentrisch erfolgreich agieren. Und das heißt natürlich, wenn auf europäischer Ebene 400 Millionen Konten, da gehen sicherlich auch einige zur N26, zu Monzo, zu Revolut, einige der Direktbanken werden weiter Marktanteile gewinnen, die sehr kundenzentrisch agieren, aber insbesondere eben auch die Partner, die auf so einer Plattform wie der Solaris agieren, die werden dort diese neuen Konten zu sich gewinnen und da wollen wir eben mit einem signifikanten Marktanteil dabei sein. Das heißt, Für uns ist die Zielsetzung, dass wir schon irgendwo im zweistelligen Millionenbereich über einen längeren Zeitraum dann Konten gewinnen und mit den Skaleneffekten daneben gemeinsam mit unseren Partnern diese Kunden erfolgreich bedienen.
Das heißt aber auch, so ein Apple oder ein Google, wenn das jetzt quasi Banken werden, das ist für euch nicht das große Horrorszenario.
Nee, im Gegenteil. Also einige von diesen werden sich entscheiden, dass sie diese Wertschöpfung in-house aufbauen, aber nicht alle. Und wir merken das, ja, nehmen jetzt ein Amex beispielsweise, für die wir ja mit unserer Buy Now Pay Later Lösung zusammenarbeiten. Das Thema Lizenz ist für manche da schon ein Bereich, wo sie gerne mit einem Partner zusammenarbeiten. Ja, wir sind Profis, wir wissen, wie man mit den regulatorischen Themen umgehen muss, vom KYC angefangen bis zur Überwachung von den Transaktionen im Anti-Money-Laundering-Bereich. Und da gibt es dann schon Unternehmen, die das eben gerne mit einer Partnerlösung angehen. Und für die sind wir natürlich, das ist unsere Zielgruppe. Ja, jeder würde gerne mit einem Apple und einem Amazon zusammenarbeiten, aber das ist natürlich, da sind wir super stolz, dass wir einen Samsung gewonnen haben. Ja, top global Brand, mit der wir zusammenarbeiten. Aber es sind nicht die Großen, es sind viele der Kleinen, die wir enablen, die dann aber mit uns gemeinsam wachsen, ja, wie ein Vivid, wie ein Tomorrow, wie ein Penta, wie ein Contest, etc. Das in der Mischung, glaube ich, ist es einfach eine enorme Vielfalt, die wir aus Kundensicht ermöglichen. Ja, vielleicht da auch, Thomas, die Differenzierung, die läuft ja nicht über das Konto. Ja, ein Konto ist ein Konto ist ein Konto, egal ob es blau, rot, grün oder schwarz ist. Das spielt keine Rolle, sondern die Differenzierung läuft über das, wenn du morgens aufwachst und dein Handy in die Hand nimmst, welche Webpages schaust du zuerst an, wo holst du dir die Infos ab, wo gehst du gerne hin. Der Punkt ist, wenn ich versetze mich immer in die Lage des Endkunden, und wenn du morgens aufstehst und online gehst und eben deine Informationen ziehst, dann gehst du ja auf die Seiten, die für dich irgendwo einen Mehrwert haben. Und das können Informationsseiten sein oder das sind dann sehr schnell auch Konsumseiten. Und darum geht es, dass man dann, wenn man mit unseren Embedded Finance Solutions dann bei diesen Konsumentscheidungen mit integriert ist in diese digitale Welt, da spielt dann die Musik für uns, wo wir erfolgreich mit unseren Produkten arbeiten.
Und sag mal, vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Man kennt das ja aus der Tech-Welt eigentlich so von Google oder von Amazon und so weiter. Die haben ja sehr, sehr viele Insights, und dann kommen ja irgendwann die Eigenprodukte, ne? Also Google Shopping oder Amazon mit irgendwelchen B2C-Brands. Ist das eine Gefahr für Trade Republic und Penta und Contest und so weiter, also für eure Kunden, dass ihr irgendwann auch anfangt mit Endkundengeschäften?
Nein, das würden wir nie tun. Das ist der Kern unseres Geschäftsmodells, ist, dass wir die Partner und deren Endkunden natürlich schützen und in keinster Weise mit ihnen in Wettbewerb treten. Das wäre, glaube ich, für unsere Plattform, das wäre strategisch die völlig falsche Stoßrichtung. Uns geht es darum, wir wollen mit unseren Partnern gemeinsam wachsen, groß werden, erfolgreich werden. Dafür haben wir jetzt 190 Millionen Euro eingesammelt, um die europäische Plattform zu vervollständigen und aber um weiter Gas zu geben und unsere Plattform besser zu machen, noch umfangreicher im Sinne von Features, Produkten, Lösungen, und davon partizipieren unsere Partner, und das ist der Erfolg, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg für beide.
Ich hatte ja neulich Finlieb Connect hier mal im Podcast, und ich glaube, ein Mitbewerber von denen wurde ja mal von der Schufa gekauft. Ist es vielleicht auch so, dass bei euch das Thema Daten nochmal irgendwie ein eigenes Geschäftsfeld werden könnte, dass ihr quasi Daten, ob jetzt, ich weiß nicht, als Kohorten oder verschlüsselt oder anonymisiert oder so, aber dass ihr mit den Daten nochmal arbeitet?
Wir arbeiten heute schon mit Daten, und das ist für alle die digitalen Geschäftsmodelle natürlich ein enormer Werttreiber und Schlüssel zum Erfolg. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn man sich die Amazon-Plattform eben anschaut und sieht, wie die Daten, die dort aus Konsumentensicht eingegeben werden, dann nutzt, also konkretes Beispiel, ja, du kaufst über Amazon einen Hammer, ja, dann kriegst du 3 E-Mails, vielleicht brauchen sie ja auch Nägel und Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Und genauso kann man sich das ja auch in die Finanzwelt übertragen. Ja, wenn wir Kunden haben, beispielsweise die jetzt im Bereich Anlageberatung, Fragen haben, dann könnte man natürlich auch dort die gemeinsamen Daten dahingehend nutzen, dass man ihnen sagt, schau, du hast jetzt diese 10 Fragen oder 5 Fragen zu deinen Zielen in der Anlage, hast du so beantwortet, und 99% der Kunden, die diese Fragen genauso beantwortet haben, haben danach dann die folgenden 3 Produkte genutzt. Ja, und dann vernetzt man mit den Produkten und gibt das Kundenfeedback. Ja, wie haben die Kunden danach dann diese Produkte bewertet? Ich glaube, da ist man zu 90% an der Anlageberatung, was über die Filialen und die Berater heute abläuft, dran. Und die ist vielleicht sogar nochmal ein Schuss ehrlicher und systematischer als vielleicht die eher dann im persönlichen Gespräch dann in unterschiedliche Richtungen abdriftende Beratungsleistung. Also ich glaube, da kann sich durchaus dann auch in dem Bereich nochmal eine enorme Wertschöpfung für die digitalen Player auftun.
Aber das wäre dann quasi eher im Sinne eurer Kunden sogar. Das wäre jetzt gar nicht, weil ihr die Daten selbst vermarktet und irgendwie an, ich weiß nicht, für Werbezwecke missbraucht im eigenen Sinne oder zum Beispiel an die Schufa verkauft, sondern eher für eure Kunden.
Auf jeden Fall. Also nur Letzteres. Ersteres würden wir nicht tun.
Ja, nee, hätte ja nicht nur Werbung, sondern vielleicht auch Bonität oder solche Geschichten. Du, Roland, wir haben jetzt viel, viel länger gesprochen als geplant. Ich fand es ein super Gespräch. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Wir sind ja einmal querbeet durch alles durchgegangen. Ich glaube, es gibt so viel über die Solaris zu erzählen und über Contest Going Forward, aber da freue ich mich natürlich, wenn wir dann anders mal wieder dabei sein sollten. Heute, glaube ich, ist ein Grund, stolz und zufrieden zu sein. 190 Millionen Euro, 1,4 Milliarden Bewertung.
Wahnsinn.
Partnering mit Contest. Ich glaube, da gibt es nicht viel, was man kritisieren kann, sondern jetzt geht es darum, wieder den Kopf runter, arbeiten, erfolgreich sein, die Umsätze steigern, und dann komme ich gerne wieder zurück und berichte dann vielleicht von den neuen spannenden Themen, die sich nächstes Jahr auftun.
Ja, das würde mich sehr freuen. Wir wollten noch darauf hinweisen, Roland, ihr habt eine Menge offener Stellen gerade, ne?
Oh mein Gott, ja. In allen, quer durch die Organisation, alle Bereiche von Commercial bis Tech bis Product, Operations. Ich glaube, wir haben aktuell 60, 70 offene Stellen.
Okay, und die findet man bei euch auf der Webseite. Das heißt, wer bei einem Unicorn jetzt anfangen möchte im Fintech-Bereich, im Fundament der ganzen Fintechs, so wie Trade Republic und so weiter, der ist bei euch richtig gut aufgehoben.
Absolutely. Ja, get excited, apply. Wir lieben es, wenn wir unsere Mannschaft verstalten können.
Super. So, vielleicht noch eine Interessensfrage zum Schluss, Roland. Das, was ihr baut, könnte man das auch jetzt mal, vielleicht nicht im Insurtech-Bereich, ich kann mir da vorstellen, geht es vielleicht auch, aber könnte man das in anderen Branchen ähnlich bauen? Siehst du dieses Modell adaptierbar auf andere Branchen?
Ich glaube, Plattformen ist aus anderen Branchen ja durchaus bekannt.
Nämlich
ja,
so eine Backbone-Plattform, richtig. Weißt du, so ein unterliegendes Layer, was dann quasi andere enabled. Das ist ja bei euch das große Thema.
Ja, natürlich. Im Versicherungsbereich sehen wir es ja. Auch mit Philipp hat da ja auch schon eine Initiative gestartet. Also, aber ich sag mal so jetzt, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, Plattformen gehört da schon, haben eine enorme Chance für die Zukunft.
Also das vielleicht eben als Inspiration für die Hörerinnen und Hörer, wer gründen möchte, einfach mal drüber nachdenken, wo man sowas noch machen könnte. Roland, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, und dann freue ich mich natürlich über Updates. Lass uns in Kontakt bleiben und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Grüße an euch alle.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, und damit sind wir durch für heute. Das war Dr. Roland Volz, der CEO der Solaris Bank. Ich fand es ein extrem spannendes Interview, muss ich sagen. Kann man wieder viel lernen. Und man hat gemerkt, man kann selbst in den schwierigsten Märkten es schaffen, ein Unicorn aufzubauen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr beruhigend. Von daher vielleicht auch motivierend für den einen oder anderen von euch. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet was mitnehmen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bewertet auf Apple iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am meisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Von daher dafür schon mal vielen Dank. Oder erzählt doch einfach eurem Freund oder eurer Freundin mal davon, euren Bekannten, Arbeitskollegen oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich für das Thema Banking, Fintechs oder wie auch immer oder einfach nur für das neueste Unicorn aus Berlin interessiert. Von daher vielen Dank fürs Weiterempfehlen, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Ciao, ciao. We'll be right back.
Diese Folge wurde präsentiert von
Philips und Burn, deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.